Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recycling hier im freien Senderkombinat auf 93,0 MHz oder im Internet per Livestream auf www.fsk-hh.org/livestream. Genau, ihr hört Recycling heute im Januar 2021 mit dem Titel Angst, Covid und Angst vor der Angst. Bevor wir starten, machen wir noch einen kurzen Technikcheck, ob alle Gäste und wir selbst, die wir alle nur in einer Telefonkonferenz aktiv sind und uns nur hören, alle noch da sind oder alle schon angekommen sind. Genau, vielleicht könnt ihr einmal ganz kurz Hallo und euren Namen sagen, dass wir oder die Hörenden einmal Bescheid wissen, wer dann alles bei uns heute in der Sendung ist.
Ja, hallo, Peter Nowak.
Detlef Georgia.
Schnecke.
Hallo, Karate hier.
Und ich bin Matt. Ich glaube, Pitt fehlt noch, aber der kommt dann noch später.
Was hat er so an sich?
Genau, wollen wir kurz einmal unseren Transmitter-Eintrag vorlesen, dass quasi so eine kleine Idee davon schon mal eingeführt wird, was wir eigentlich heute besprechen wollen mit unseren zwei Gästen, Peter Nowak und Detlef Georgia.
Ja, sehr gerne. Ich mache das sonst einfach mal.
Gerne.
Detlef Georgia Schulze schrieb eine Auseinandersetzung zu Peter Nowaks Dauerwelle-Kritik der Linken. Beide und eventuell weitere sind zu Gast in der Sendung und setzen das Gespräch mündlich on air fort. Ebenso mit am Start, das stimmt jetzt leider nicht mehr, wird das Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen sein. Kostprobe vorweg. Der Kampf um die Verwirklichung der Freiheits- und Bürgerinnenrechte wird in einer Sackgasse geführt, wenn die allgemeine Handlungsfreiheit, die Freizügigkeit und die Versammlungsfreiheit davon isoliert werden, dass jedenfalls die allermeisten Menschen nicht nur an Freiheit, sondern auch an Leben und Gesundheit interessiert sind, da Leben die Voraussetzung der Ausübung von Freiheit ist und Gesundheit die Ausübung von Freiheit zumindest erleichtert. Ebenso wird der Kampf um die Verwirklichung der Freiheits- und Bürgerinnenrechte in der Sackgasse geführt, wenn sich an dem Schimmer von Wahrheit berauscht wird, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt X nur 6% der IntensivpatientInnen an Covid-19 erkrankt seien, aber ignoriert wird, dass deren Zahl und Anteil gerade am Steigen ist und weiter steigen wird, wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden.
Ja, danke, genau. Und Thema soll so ein bisschen davon ausgehend sein, wie könnte eigentlich eine linke Kritik an Corona, den Corona-Maßnahmen formuliert werden. Ich glaube, mit Peter Nowak und DG haben wir, glaube ich, zwei ganz gute Gäste, mit denen wir darüber sprechen können. Genau, vielleicht würde ich einfach schon mal, wenn es für alle okay ist, einfach so eine Einstiegsfrage stellen, die, glaube ich, vielleicht helfen könnte, in das Thema reinzukommen, DG und Peter gleichermaßen. Und zwar, glaube ich, finden wir das ganz interessant, damit einzusteigen, nochmal zu überlegen, was ist eigentlich quasi Corona? Also quasi, und was ist die gesellschaftliche gegenwärtige Situation darum? Und ich glaube, von so einer Bestandsaufnahmeart können wir dann ganz gut weiter diskutieren, was eine linke Kritik eigentlich sein könnte. Genau, ihr dürft aussuchen, wer anfängt, auf die Frage zu antworten. Leider können wir uns ja nicht sehen.
Ja, gut, also gut, es könnte anfangen. Also erstmal mit der die Grundtatsache ist ja, dass also denke ich, niemand von uns erstmal bestreitet, dass es die Pandemie gibt und dass die eine reale Gefahr ist. Ich denke, dass da sind wir uns alle einig. Also die Frage ist jetzt nur also jetzt bei dem Buch, was ja da ein bisschen Ausgangspunkt war, das ist da im Mai letzten Jahres mit Gerald Grünekle und Clemens Heni rausgegeben hat. Da ging es ja vor allen Dingen genau um diese um die gesellschaftliche Komponente, also um die Frage, also nicht, dass es eine Gefahr ist, sondern warum genau diese Krankheit jetzt, also diese besondere sozusagen Maßnahmen hervorruft. Das war eigentlich, also so gerade im Frühjahr, also das, die Texte waren ja im Grunde so März, April, also diese und auch die gesellschaftliche Beobachtung waren da ja praktisch produziert schon. Und da ging es halt vor allen Dingen erstmal auch um diese Sache, dass innerhalb kürzerer Zeit eben so eine Staatlichkeit wieder eine ganz starke Rolle spielte. Also das heißt, es ging ja damals bis dahin, ich denke, manche werden sich noch daran erinnern können, dass Menschen, die zum Beispiel antirassistische eben Aktionen, Fahrradkorso und so weiter gemacht hatten, alles unter Einhaltung von Hygienebestimmungen, dass die eben, dass das verboten wurde, dass da Menschen bestraft wurde von Sea-Watch zum Beispiel und ähnliche Sachen, aber auch Menschen, die zum Beispiel ein Buch auf der Parkbank gelesen hat und so. Also das waren auf jeden Fall also Maßnahmen, sagen wir autoritäre Maßnahmen, die eben auch gar nicht jetzt im Zusammenhang standen, dass da eine Gesundheitsgefahr ist, weil ja die Aktionen eben ganz klar unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen liefen. Das war also noch Wochen, bevor es dann diese ersten sozusagen Hygienedemos und diese Erscheinungen dann gab. Also und das war erstmal so die Grundlage eigentlich der Kritik, die ja auch nochmal sehr unterschiedlich ist von den drei Autoren des Buches. Und dann war natürlich auch genauso so eine generelle Frage, warum, also in welches Klima, also auch in ein gesellschaftliches Klima, fällt eben dieser ganze Diskurs von Krankheit und Gesellschaft. Und da waren halt also bruchstückhaft auch Erinnerungen an linke Debatten um Biopolitik oder auch um die Frage, wie eben Klimakrise und Umwelt-Klimakrise und Corona-Pandemie zusammenhängen. Also dieser Zusammenhang, der ist ja jetzt nicht erfunden von den Autoren, sondern der wird ja tatsächlich gestellt. Und es gibt ja auch jetzt wieder die Diskussionen, dass das eigentlich eine große Chance ist, da auch in der Umwelt, sagen wir, zu einer radikalen Änderung zu kommen. Und also das müsste zumindest diskutiert worden. Und ich hatte da noch eine besondere Frage gestellt, wo ich dann gesagt hatte, wie war denn vor 103, 4, 5 Jahren, wo es ja die sogenannte spanische Grippe gab, also auch eine sehr gefährliche weltweite Epidemie, und wie waren da die Reaktionen, vor allen Dingen auch damals der gesellschaftlichen Linken? Also es bezog sich jetzt gerade darauf, dass es gerade um diese Zeit von 1917 bis 20 ja weltweit Aufruhr gab, Räteverbrechen, Versammlungen, Streiks und so weiter. Und wie wurde da reagiert? Also gab es da irgendwelche Schriften oder so von den Akteurinnen, Anarchistinnen, Rätekommunistinnen, Kommunisten, was es da alles gab? Wie haben die darauf reagiert? Das waren eigentlich so die Fragen, die wir uns da gestellt haben in dem Buch. Ja. Also auch so gesellschaftliche Sachen, aber eher als Fragen und nicht sozusagen als Antworten. Also wir hatten eigentlich den Eindruck, dass zu wenig Antworten, also dass zu wenig Fragen gestellt wurden und zu viele schon die Antwort hatten und die Antwort gesagt haben, es kann nur diese eine staatliche Reaktion geben und so. Das war so eigentlich so unser Ausgangspunkt. Und mein Ausgangspunkt auch, also gerade sagen wir aus dem Frühjahr 2020. Ja, genau war das. Genau.
Ich fange vielleicht mal mit dem letzten Punkt an und würde sagen, es bringt nicht viel, die Situation im Jahr 2000. Ich höre leider meine eigene Stimme im Telefon, dass ich hoffe, das ist jetzt nicht bei der Übertragung auch schlecht. Es bringt wenig, die Situation im Jahr 2020 mit der Situation im Jahr 1918 zu vergleichen. Es steht nirgendwo zur Debatte, dass es eine linke Revolution zurzeit oder in den nächsten paar Jahren geben könnte. Es sind die Lebensbedingungen der Lohnabhängigen deutlich andere als damals und sozusagen aus der Geschichte von vor über 100 Jahren abzuleiten, wie in der jetzigen Situation mit einer Pandemie umzugehen ist, scheint mir nicht zielführend zu sein. Und dann vielleicht ein anderer Punkt, noch eine Nachfrage an Peter. Peter hat ja die Frage aufgeworfen gehabt, warum erregt gerade diese Krankheit eine Aufmerksamkeit. Da wäre dann meine Frage, Ist es denn tatsächlich so merkwürdig, dass diese Krankheit eine Aufmerksamkeit erlegt, Aufmerksamkeit erregt? Gibt es nicht einen Unterschied zwischen Infektionskrankheiten, die neu auftauchen, und Krankheiten, die nicht durch Infektionen entstehen? Und sind die Zahlen, die wir alle kennen, nicht eine hinreichende Rechtfertigung dieser Krankheit, die Aufmerksamkeit zu geben, die sie hat?
Ja, aber generell, ja, achso, das ist gut, aber das danach nochmal antworten. Warst du schon fertig, oder?
Ja, ja.
Ich meine, von einem emanzipatorischen Standpunkt würde ich auch sagen, dass jede Krankheit und auch jede auch einfache Erkältung, sogenannte einfache Erkältung, die Aufmerksamkeit erregen müsste. Und es gab ja auch mal die Bewegung der Arbeitsgesundheitsbewegung, wo zum Beispiel der Wolfgang Hien, der in Bremen ja auch heute noch aktiv ist, die genau diesen Ansatz hatten, eben, dass die Beschäftigten, die Lohnabhängigen zum Beispiel, dass die eben nicht sozusagen unter allen Umständen und Medikamente nehmen, nur um die Lohnarbeit zu machen, was sie ja oft nicht gemacht haben, weil sie das so gerne machen mussten, sondern weil sie eine Angst sozusagen hatten, dass man eben gekündigt wird, wenn man fehlt. Also die, da würde ich natürlich schon das teilen, dass es sozusagen ein Ziel emanzipatorischer linker Politik wäre, dass eben die Menschen, sagen wir, ihr Wohlergehen in den Mittelpunkt stellen und nicht sozusagen Lohn arbeiten müssen oder was auch immer, weil eben das zum tagtäglichen Leben gehört. Also das würde ich sagen, ist ein Anspruch von einer aus einer linken Perspektive auf jeden Fall. Nur eben vom kapitalistischen Standpunkt also war es ja immer so, dass er gesagt wurde, ja, viel zu viele Leute gehen zu schnell, gehen sie zum Arzt oder die sollen lieber doch eben auch auf ihren Arbeitsplatz gehen, auch wenn sie krank sind, dann nimmt man halt irgendwas, wurde ja auch teilweise damit geworben, dass man selbst Fieber unterdrücken kann und so, und das wurde ja auch ganz viel gemacht und gerade auch bei prekären Arbeitsverhältnissen, bei Leiharbeitsverhältnissen, weil da halt ganz schnell gekündigt wird, natürlich nicht mit dem Argument unbedingt, dass jemand zu viel krank ist, aber da gibt es dann schon andere Mittel, aber das kannte man immer wieder, also auch aus dem Alltag, und da ist dann schon die Frage, warum dieser offizielle Diskurs jetzt auf einmal ein anderer war. Und das ging durchaus auch bei anderen Infektionskrankheiten, ohne jetzt die Diskussion aufzumachen, Vergleich Grippe und Corona, war es ja schon so, dass es auch in den vergangenen Jahrzehnten also Grippeepidemien gab, wo eben durchaus sehr gefährlich auch waren, also und wo dann eher abgewiegelt wurde. Und dann gesagt wurde, ja, es ist nicht ungefährlich, aber immer eher betont, dass das kriegen wir schon hin und die Leute sollen es bloß nicht ihr Leben verändern. Und da ist es schon die Frage erstmal, also da ist schon ein auffälliger Diskursänderung, ganz also von der offiziellen auch, also von der offiziellen, sagen wir, Staatsapparaten und so. Und ich denke, diese sollte man schon erstmal erstmal feststellen und die Frage sehen, woran das dann liegt. Also erstmal das festzustellen ist schon was anderes. Aber es gäbe natürlich grundsätzlich recht, dass es eine positive Sache wäre, wenn die Menschen selber sagen würden, wenn sie eben krank sind oder sie es auch krank fühlen. Krankheit ist ja nicht nur eine rein medizinische Sache, dass sie dann sozusagen auf ihr Wohl achten und so und nicht sozusagen dem kapitalistischen Narrativ zur Arbeit gehen zu müssen. Also das fände ich schon richtig, aber das war bisher nicht der offizielle Diskurs. Und das erstmal zu bemerken und in Frage zu stellen, woran das liegt, finde ich schon wichtig.
Also ich würde da einfach jetzt mal einsteigen in die Stille und sagen, ich finde das eigentlich auch eine sehr wichtige Frage, die zu stellen, ohne dann verschiedene Antworten darauf zu werten. Und vielleicht können wir einfach gerade mal dahin gehen. Also diese Perspektive, ich glaube, für mich ist so diese Perspektive vor allem aufgefallen, weil es sonst immer heißt, man muss zur Arbeit gehen. Aber es ist ja quasi auch geblieben, dass man zur Arbeit gehen muss. Es ist ja nur interessant, wie sich quasi die Form der Arbeit verändert hat für einige Leute. Und für andere ist es ja genauso prekär, wenn nicht noch schlimmer und infektionsgefährdender geworden, zur Arbeit zu gehen in dem Sinne. Also denken wir gerade an die ganzen Leute, nicht nur im Pflege, der Bereich der Pflegearbeit, sondern auch die Leute, die im Bereich der Auslieferung arbeiten oder die mit Kindern arbeiten und so weiter. Und ich glaube, eigentlich hat sich gar nicht so viel an dem grundsätzlichen Diskurs, dass es weiterhin darum geht, zur Arbeit zu gehen, geändert, sondern eher die Bedingungen der Arbeit wurden an die Forderungen, weiterhin zur Arbeit gehen zu müssen, geändert, so dass mehr Leute weiterhin zur Arbeit gehen können.
Ja, da würde ich auch zustimmen und sagen, es ist eine ganz unterschiedliche Kritik an den staatlichen Maßnahmen, ob gesagt wird, die staatlichen Maßnahmen gehen zu weit, die Gefahr wird übertrieben. Und das ist der Tenor, den ich zumindest bei vielen von Peters Texten rausgehört habe. Oder ob aber gesagt wird, die staatlichen Maßnahmen sind nicht ausreichend. Sie sparen bestimmte Bereiche, sie sparen insbesondere den Bereich der Erwerbsarbeit aus.
Ja gut, da würde ich sagen vielleicht, dass man gar nicht den Schwerpunkt auf die staatlichen Maßnahmen, sondern dass natürlich das Beste wäre, wenn sich die Leute selbst organisieren würden. Klar, das gab es ja teilweise so von Basisgewerkschaften, dass die dann natürlich selber erzwingen, dass sie dann nicht hingehen zur Arbeit oder dagegen streiken. Das gab es ja tatsächlich in Frankreich, Italien und so weiter. Und ich fand eben, was gesagt wurde, ganz wichtig mit diesen Veränderungen in den Arbeitsbedingungen. Und da kommt dann, was ich ja auch schon in dem Buch auch erwähnt habe, die Digitalisierung natürlich auch mit rein, dass man denken kann, dass in den Bereichen, wo eben die Digitalisierung das heute möglich macht und wo es dann auch profitabel ist, dass da dann eher gesagt wird, okay, dann bleibt zu Hause oder bleibt auch wo auch immer. Und dann kann ja die Lohn dann da auch weitergehen, die Lohnarbeit, die ist dann nicht mehr gebunden an einen bestimmten Arbeitsplatz, aber das geht halt auch heute nicht in allen Bereichen und es wird auch nie in allen Bereichen gehen und da soll natürlich dann die Arbeit auch weitergehen. Das heißt zum Beispiel die Arbeit bei Amazon nur als Beispiel, die kann man eben bisher nicht, also da gibt es durchaus auch digitale Versuche mit Drohnen und so weiter das zu machen, aber aktuell ist es so, dass da die Leute das eben nicht mit dem Homeoffice machen können und da wird das auf jeden Fall so weitergemacht, die Arbeit. Und ich denke, genau dieser Aspekt der Digitalisierung und welche Rolle die spielt, das ist zum Beispiel so ein Punkt, der auf jeden Fall interessant ist zu diskutieren, also wo man gar nicht jetzt irgendwie das be- oder verurteilt, sondern dann erstmal mit einbezieht in diese ganze Diskussion auch, warum, also wie wo reagiert wird und warum auch in bestimmten Arbeitsbereichen sehr unterschiedlich reagiert wird. Ich meine, das kriegt man ja jetzt auch bei dieser Diskussion um die Schulen zum Beispiel mit. Heute war im Deutschlandfunk ein FDP-Vertreter, der hat eigentlich das wiederholt, was der FDP-Wahlkampf vor der letzten Bundestagswahl, nämlich ganz stark die Digitalisierung, das haben die ja geworben, und in Schulen und überall. Und das wird jetzt auf jeden Fall wiederholt, obwohl das eigentlich eine Forderung ist, die schon also lange vor Corona und damit auch nichts zu tun hatte. Und wo man auch weiter gucken muss, ist die sinnvoll oder nicht sinnvoll und das nicht nur an diesen Corona-Debatten sehen muss, sondern natürlich auch die Bedenken und so, die es da gab oder die Kritik da auch, die dann auch da noch gültig ist, weil klar ist natürlich, dass diese Prozesse sind ja auch mit Corona danach nicht beendet, weil da sind natürlich dann Instrumentarien und da Gelder und Investitionen, da werden dann halt in vielen Bereichen wird das beibehalten, wobei ich ja so auch als Rätekommunist sage, ich bin da gar nicht grundsätzlich dagegen, zum Beispiel gegen eine Digitalisierung und so, das ist jetzt nicht so eine grundsätzliche Kritik, dass man das grundsätzlich ablehnt, aber ich finde auf jeden Fall erstmal wichtig, dass man das auch diskutiert und auch sieht, dass da jetzt auf einmal Forderungen, die es vorher auch durchaus schon gab und aber auf, sagen wir, auf größeren Widerstand oder so gestoßen sind, dass die jetzt auf einmal fällig, also so getan wird, als wären die jetzt fällig neu und nur wegen Corona. Das ist jetzt nur das Beispiel von diesem FDP-Bildungspolitiker heute, der wirklich das Wahlprogramm der FDP von vor 3 Jahren, aber jetzt so getan hat, als wenn das extra wegen Corona entwickelt wurde. Und da denke ich halt, es ist ganz wichtig, das auch eben diesen Gesamtzusammenhang zu sehen, auch um das besser beurteilen zu können.
Dazu habe ich gerade so mega Lust, zu euren Sachen 2 Dinge zu sagen. Ich glaube, das eine finde ich die falsche Frage zu sagen, gehen die staatlichen Maßnahmen zu weit oder gehen sie zu wenig weit? Für mich ist, für mich hängt dieser Punkt, also dieser falschen Frage hängt für mich zusammen, auch mit dem, was du, Peter, dann auch gesagt hast, nämlich also auch mit dieser Digitalisierung. Und ich glaube, für mich hängt das beides ein bisschen zusammen, weil es ist halt, also für mich ist erstens die Digitalisierung eine Klassenphase. Und es ist ganz klar, wer nicht krank wird und zu Hause arbeiten kann und so weiter. Und zweitens spielt da auch die Sache mit rein, dass das Primat der Arbeit um jeden Preis aufrechterhalten wird. Das heißt, es geht mir zum Beispiel gar nicht darum zu sagen, in meiner Perspektive auf diese Corona und die staatlichen Maßnahmen, die darum entstanden sind, es sind zu wenig oder zu viele Maßnahmen, sondern grundsätzlich in Frage zu stellen, wie Maßnahmen priorisiert werden und was als Leben gilt und als Freiheit und als Notwendigkeit. Und das ist ja auch etwas, was man gerade in nicht Deutschland, sondern in anderen europäischen Ländern irgendwie mega doll mitgekriegt hat, dass Menschen, die sich quasi gegen die Maßnahmen gewehrt haben, dass sie auch einfach gemacht haben, weil es niemandem eigentlich so ganz klar ist, warum es okay ist, niemanden auf der Arbeit zu treffen, aber dieselbe Person danach nicht beim Bier. Und ich glaube, da liegt, also oder da liegt für mich irgendwie so ein bisschen der Kern auch mitbegraben, muss ich nur mal kurz sagen.
Wollt ihr darauf noch antworten oder sonst?
Nee, ich würde dem voll zustimmen eigentlich, dass da auch genau die Frage ja auch genau nochmal zugespitzt mit dem Begriff der Systemrelevanz, das wird ja das nochmal bestätigen, dass es dann Künstlerinnen und Künstler praktisch erst diesen Begriff Systemrelevanz anziehen mussten oder das beweisen mussten, damit sie dann auch irgendwelche Gelder kriegen, weil da wird ja dann eigentlich das nochmal auf die Spitze getrieben, dass dann eben also irgendeine Vorgabe von staatlichen Organen, was eben angemessen erhaltenswert ist und was nicht. Und in anderen Ländern oder in anderen politischen Situationen müsste das eigentlich was sein, wo eben eine emanzipative Bewegung, also selber entscheidet, zum Beispiel eben durch eine Macht, die sie dann auch hat, bestimmte Sachen werden geschlossen. Also das war zum Beispiel in Frankreich so im März, April so, da haben halt so von der Basisgewerkschaft SIT, die haben bei Amazon dort eben gesagt, bestimmte Waren oder so, die werden jetzt nicht geliefert, sondern es werden zum Beispiel medizinische Teile oder lebenswichtige Teile und anderes nicht. Also das heißt, das wäre hier in Deutschland viel schwerer, weil erstens die Gewerkschaft so gar nicht machen würde und dann auch das Justiziabel viel anders ist. Aber in Frankreich gibt es schon so eine Form von, also noch in Teilen so eine Form von Arbeiterinnenmacht. Und das war zum Beispiel so eine Maßnahme, die so im März, April gelaufen ist, wo das eben von Beschäftigten selber, also auch von Beschäftigten und so Komitees in den von dieser Basisgewerkschaft gemacht. Also das wäre eigentlich so ein Beispiel, wie eben das genutzt würde, um eben nicht staatliche Maßnahmen, sondern selbst von zu entscheiden, was natürlich auch nie unproblematisch ist, wer entscheidet, was wichtig ist, aber das ist doch trotzdem, finde ich, so eine Form, ein anderer Umgang der Frage, als ob jetzt staatliche Maßnahmen weit zu weit gehen oder nicht, selber Kriterien zu finden und die auch dann versuchen umzusetzen. Und das war natürlich im Kleinen, im ganz Kleinen, das hat es ja auch immer sonst die kleinen Versuche dann auch publizistisch, weil es ja auch journalistisch aber dargelegt, zum Beispiel bei bestimmter Stadtteilarbeit, also es denkt ja nur Hände weg von Wedding zum Beispiel, die haben halt relativ früh im März, April damals so einen kleinen Katalog verfasst, der wurde auch online verfasst, weil sie vorher auch schon Kontakt hatten, was es an unmittelbaren, also sehr unmittelbaren reformerischen, ich würde nicht sagen reformistischen, sondern reformerischen im positiven Sinne, Vorschlägen, die jetzt und sofort umgesetzt werden könnten in einem Stadtteil. Also das gab schon, nur das wurde halt kaum irgendwie öffentlich wahrgenommen auch. Und das muss man natürlich auch sagen. Und mein Ziel war das dann auch immer, auch so kleinere Formen, also so kleinere Initiativen da auch öffentlich wahrzunehmen. Und die haben schon auch nochmal diesen kritischen Punkt, wo es auch vielleicht ein bisschen mehr Streit dann gibt zwischen uns nochmal zu sehen. Da war auch die Forderung, kein Lockdown für die Grundrechte. Also das heißt, dass zum Beispiel Lohnarbeit oder sonstige Bedingungen, dass man das eben auch aufhören kann. Das heißt aber nicht, dass man nicht trotzdem natürlich dann auch unter bestimmten Hygienebedingungen streiken können muss oder es auch versammeln können muss. Also das war auch in diesem Forderungskatalog, also es gab so vier Punkte, also vier Kapitel, da war das ein Teil davon, ja, dass es eben nicht heißt, wenn man eben fordert, dass es da keinen Lockdown geben soll in den Grundrechten, dass man nicht gleichzeitig fordern kann, dass bestimmte eben Industriezweige und Arbeiten, die weder gesellschaftlich notwendig sind, noch dass dort irgendwelche Abstände eingehalten werden können, dass die nicht auch einfach stillgelegt werden sollten. Also da sehe ich gar keinen Widerspruch dagegen, aber das wird natürlich dann nicht von Staatsapparaten gemacht.
Also ich bin mir nicht so ganz sicher, was ihr gerade gesagt habt, weil Schnecke ja damit eingestiegen ist, dass sie die Fragen von staatlichen Maßnahmen zu viel oder zu wenig eine sinnlose Frage findet. Und ich bin mir da nicht sicher, aber ich glaube, das ist doch eine relevante Frage. Also wir haben uns ja quasi ein Stück weit darauf verständigt, ja, was ist Corona? Das ist irgendwie eine tödliche Krankheit, die sich viel ausbreitet und deswegen auch zu Recht gesellschaftliche Aufmerksamkeit bedarf, auch politische Aufmerksamkeit. Und dass gleichermaßen das Wohlergehen aller Menschen im Vordergrund stehen muss. Und mit den beiden quasi Annahmen würden doch eigentlich die staatlichen Maßnahmen danach kritisiert werden müssen, ob sie diesem Ziel näher kommen oder eben nicht. Also weil, wenn wir jetzt das Beispiel der Ökonomie nehmen, kann man ja sagen, na gut, das Problem ist nicht, dass die anderen Sachen im Lockdown sind, sondern dass die Ökonomie nicht im Lockdown ist. Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Annahme, um möglichst viele Leute zu schützen. Und ich glaube, wir kommen zu dieser Frage noch ein bisschen stärker, weil ich glaube, Peter das auf jeden Fall gesagt hatte, also was als Autoritärer an diesen Maßnahmen ist. Und ich glaube, das würde ich dich nochmal nachfragen. Und das also ein bisschen als mein Punkt. Und dann auch nochmal nachfragen, okay, wenn wir staatliche Maßnahmen kritisieren wollen, dann müssen wir ja gucken, was kritisieren wir eigentlich daran? Dass sie per se staatlich sind oder dass sie nicht wirken oder nicht das wirken, was linke Praxis machen sollte?
Ja, genau. Ich würde das nochmal präzisieren, gerade an diese Beispiele, die es da im die es da auch in dem Buch hatte oder die auch in diesem Zilip, es gab ja so ein Zilip-Sonderheft von diesem, bürgerrechtlichen so ein Komitee für Grundrechte, die so Polizeibeobachtung und sowas macht, die hatten auch ein Sonderheft dazu und wo dann vor allen Dingen eben, da sieht man auch, das Autoritäre ging zum Beispiel eben solchen Fahrradkursus von eben antirassistischen Gruppen oder zum Beispiel auch in Berlin war es dann irgendwie, da haben dann Leute schon, weil sie gar keine andere Form von Proteste da mehr machen konnten, das bezog sich auch bis Anfang Mitte April, dann zum Beispiel vor Bäckern einfach so eine Schlange gebildet und dann jede zweite hat ein Schild gehabt, die wurden dann auch alle, in Potsdam war das ging dann auch ganz schnell so medial rum und dann wurde es auch nachgemacht und wurde dann auch überall polizeilich beendet. Es kam aber dann zu keinen Anzeigen, weil da schon auch deutlich war, dass es wahrscheinlich justiziabel dann auch gar nicht möglich gewesen wäre. Aber es war damals auf jeden Fall ganz klar die Botschaft, wollen sich Leute versammeln, obwohl sie alle Gesundheitsabstände und so eingehalten haben, das wurde unterbunden. Ja. Und das war in der ersten Linie auch, also das war lange vor diesen sogenannten ganzen Hygiene- und Querfront-Demos, war das auf jeden Fall Linke, die da vor allen Dingen zum Jahrestag damals, dritten Jahrestag von Hanau zum Beispiel, 21. März und so, da ging das los. Und so. Dann gab es ja verschiedene auch kreative Möglichkeiten, damit umzugehen, aber es war erstmal keine Form von Versammlungen und so möglich, also offiziell nichts Angemeldetes und genau darauf bezieht sich das vor allen Dingen. Und genau solche Maßnahmen wurden natürlich nie getroffen, um jetzt irgendwelche zum Beispiel Industrien stillzulegen, obwohl ja nachweislich bestimmte Industrien zum Beispiel Dönjes und so im Sommer als Corona-Herde galten, aber da war natürlich klar, die wurden nie auf diese Weise geschlossen und die wurden auch nicht so abgeriegelt, wie zum Beispiel einige Häuser in Göttingen war es und Berlin auch, wo dann eben Menschen eher einkommensschwache oder einkommensarme Menschen lebten, wo dann eben zeitweise gesagt wird, ja, das sind so Herde, wo besonders viele Leute dann ansteckend sind, aber diese Fabriken wurden nie in dieser Weise sozusagen abgeregelt. Also von daher ist natürlich diese Form der Autorität und das ist, gegen wen sie sich richtet und so auch immer ganz wichtig.
Ja, ich würde da schon nicht grundsätzlich widersprechen, aber ich würde, glaube ich, die Gewichte anders setzen. Ich würde eher das Gewicht darauf setzen, zu kritisieren, dass in nicht versorgungsnotwendigen Bereichen der stofflichen Produktion nicht stärker eingeschritten worden ist, und würde aber nicht das damit verbinden zu sagen, in anderen Bereichen sei viel zu viel gemacht worden. Also ich würde auch zustimmen zu sagen, dass im März vermutlich das Risiko, was von Menschenansammlung unter freiem Himmel ausgeht, ob nur Demonstration oder nicht, überschätzt worden ist. Aber es lässt sich ja auch nicht bestreiten, dass an dem Punkt die staatliche Politik korrigiert worden ist. Also da würde ich mich dann eher auch auf eine Position beziehen, die ich von jemandem von der Gesellschaft für Freiheitsrechte gelesen habe, der gesagt hat, so, wir hatten auch kritisiert, wie das im März mit der Versammlungsfreiheit gehandhabt wurde, und das ist aber auch im Großen und Ganzen ja korrigiert worden inzwischen.
Ja, wobei,
und insofern würde ich das nicht so auf das Schlagwort autoritär bringen, sondern ich würde eigentlich eher zu einer in der Grundtendenz positiven Bewertung kommen und sagen, der Staat kümmert sich in der aktuellen Situation erfreulicherweise relativ viel um die Gesundheit. Er spart natürlich immer noch die fürs Kapital relevante Produktion zu einem erheblichen Teil aus, aber auch das, was es auf auch das, was es an ökonomischen Interventionen gibt, ist ja viel mehr als in den letzten Jahrzehnten unter der neoliberalen Hegemonie üblich war. Also insofern würde ich die Gewichte ein bisschen anders setzen.
Ja, aber bei dem, dass das zurückgenommen wurde, muss man ja auch sagen, also es gab dann ja ab Mitte April auch, also wo gesagt, erst von eher so einer anarchistischen Gruppe, dieser aus bei Gießen da, dieser Projektwerkstatt, die hatten die erste erfolgreiche Klage dann. Das war, glaube ich, auch was zu Antirassismus und Umwelt auch Mitte April. Also das war nicht, wie jetzt oft behauptet wurde, die Rechten oder so die Irrationalisten, die das war so tatsächlich die ersten da aus Projektwerkstatt. Und dann gab es ja aber auch so im Mai, nach so Mitte, Ende Mai, wo dann auch eben dieser antirassistische Protest aus den USA nach Deutschland kam, gab es dann ja auch eine breite Masse, die dann gar nicht mehr juristisch vorgegangen sind, sondern die dann auf die Straße gegangen sind. Und dann gab es ja auch diese Diskussion, ja, ist das jetzt akzeptabel? Der Taz zum Beispiel, die da ja auch sehr stark gesagt hat, nee, man soll gar nicht auf die Straße gehen. Und dann gab es ja auch das Pro und Contra. Und da war ja zum Beispiel dann aber auch, wo man dann hätte auch sehen können und sagen können, okay, es gab diese Erfahrungen, die Leute sind dann selber auf die Straße gegangen, das waren dann vor allen Dingen junge Leute, die dann auch diese antirassistischen Proteste, und da gab es ja aber dann auch nicht, da hätte man dann ja auch sehen können, ob es da dann Ansteckungen gab oder nicht, konkret durch diese Sachen auf der Straße. Und das wird ja auch beobachtet, auch medial und so, und ich denke, da könnte man ja dann durchaus auch in der Zeit auch eine Folgerung ziehen. Also, dass gerade Proteste von Gruppen, die eben auch auf die Hygieneregeln achten, eben nicht zur Ansteckung geführt hatten, während eben aber genau gleichzeitig diese die Arbeitsstätten, wo es nachweislich war, auch bei Amazon gab es ja Ansteckungen und so weiter, dass da eben alles getan wurde, um möglichst schnell wieder die Arbeit weiterzumachen. Also es hätte mir natürlich gewünscht, es hätte so eine Bewegung gegeben, gerade bei Dönjes, wo man ja dann hätte, nehmen wir im Corona-Aspekt ja auch aus Tierwohlgründen oder aus tausend anderen Gründen sagen können, okay, wir machen das mal zu. Und es gab tatsächlich einen Versuch, wo das, wo halt so eine Aktion lief an diesem sogenannten Schwarzen Freitag, wo halt Aktion Arbeitsunrecht und dann auch eben so eher emanzipatorische Tierschutzgruppen, das sind ja auch nicht alle Emanzipatoren, wissen wir ja auch, wo die zusammengearbeitet haben. Aber das zum Beispiel, das war eben auch so ein positiver Sache von unten, die gesagt haben, hier, wir wollen das schließen und wir wollen aber auch mit den Beschäftigten reden, dass es nicht darum geht, dass die jetzt arbeitslos werden, sondern dass die auch was anderes machen könnten oder auch eben gesichert werden können, ohne so eine Arbeit zu machen. Und aber das kam, wurde halt kaum wahrgenommen, diese Aktion. Ich glaube, das war entweder Mai oder Juni, wo zufällig der 13. war. Und also diese Aktion gab es auch. Und das war halt auch eine Sache, die ich eigentlich sehr positiv finde, die von unten kam und die auf jeden Fall von staatlicher Seite überhaupt nicht unterstützt wird, im Gegenteil. Also es gab natürlich ein großes Aufgebot, dass es zu dieser Blockade gar nicht gab. Es blieb dann eine symbolische Blockade. Aber sonst eine Initiative, also da merkt man, würde es halt schon in Frage stellen, dass man sagt, dass der Staat sich so jetzt um die Gesundheit kümmert. Also ich denke, solche Initiativen, und es ist halt schade, dass die nicht einfach eine stärkere Unterstützung kriegen und dazu auch ein gewisses Gewicht kriegen, weil das wäre natürlich eine, wie man auch von sozusagen von einer aus einer linken Perspektive her da eingreifen könnte.
Ich würde da, glaube ich, grundsätzlich noch einen Schritt weiter gehen als bis jetzt alle meine VorrednerInnen. Für mich liegt das Autoritäre in den staatlichen Maßnahmen gar nicht in der Beschneidung von Freiheitsrechten im Sinne von der Demonstrationsrecht, sondern in einer Überwachung meiner Bewegung und einem Wissen darum oder einem Wissen wollen darum, mit wem ich wie in Kontakt stehe und eine Einschränkung darin, mit wem ich wie viel Zeit verbringe, in welchen Räumen mir das erlaubt ist. Und dieses Aufkommen eines Schnüffelstaats in zwischenmenschlichen Beziehungen ist etwas, das mir gerade auch aus einer queeren Perspektive extrem viel Sorge und Angst bereitet. Und was für mich total was mit einer neuen Form von Autorität zu tun hat, die bisher tabu war. Und ich glaube, das ist für mich das Erschreckende an diesen ganzen Corona-Maßnahmen. So.
Ja. Aber wäre das dann, um da einzuhaken und nochmal meinen Punkt aufzugreifen, das ist doch quasi dann eigentlich eine Frage der Form. Also wie quasi Gesundheit ermöglicht werden soll. Und die staatliche Antwort ist zum Teil, und ich glaube, das ist noch eine wichtige Differenz zu protofaschistischen Staaten wie Brasilien oder so, wo die Leute einfach verrecken sollen, die Corona haben, zu Deutschland, dass der Staat ja da zumindest teilweise um die Gesundheit der Leute besorgt ist, auch wenn das quasi in der Form falsch ist. Ich meine, diese Beispiele, dass Demonstrationen von Linken unterdrückt werden und von Rechten gemacht werden dürfen, das ist, glaube ich, gar kein Diskussionspunkt. Mhm. Genau, aber Schneck, an dich wäre ja dann die Frage, dass quasi um die Versehrtheit und das Wohlergehen der Leute zu organisieren, ist es quasi eine falsche Art, dass quasi mit diesen Bußgeldern, Überwachung wird man ja wahrscheinlich dann, wo alles Lockdown ist, da eher nur mit der App. Genau, es ist dann eine Frage der Form und nicht des Inhalts, oder?
Doch, das ist auch eine Frage des Inhalts, schon nur überhaupt die Idee, dass es eine Entität gibt, die sich über meine zwischenmenschlichen Beziehungen stellt, ist von Grund auf falsch, ist für mich eine protofaschistische Annahme, die nämlich darauf ausgerichtet ist, dass wir alle in ein Familienmodell gehalten werden, in ein christliches Familienmodell und in das hineingezogen werden. Auch dadurch, wie die ganzen staatlichen Maßnahmen darum herum aufgebaut sind. Und dass es auf einmal wieder meine Nachbarin interessiert, wie viel Besuch ich habe. Also es ist so, das ist so das Eklige daran für mich. Diese Auflösung der Idee von der Privatsphäre.
Ja, aber ich würde, glaube ich, nicht zustimmen, dass das an der Familie, zumal an der christlichen Familie festgemacht ist. Das ist ja zumindest von der staatlichen Begrifflichkeit her am Haushalt festgemacht und wie dieser Haushalt strukturiert ist, ob das eine WG ist oder ob das eine heterosexuelle Kleinfamilie ist, spielt ja dafür erstmal keine Rolle. Und mir scheint auch, dass eine Sache ist zu kritisieren, dass der Staat eher versucht, für den privaten Bereich Einschränkungen zu normieren. Aber gleichzeitig, glaube ich, muss auch realistisch festgestellt werden, so viele effektive Möglichkeiten, das in diesem privaten Bereich durchzusetzen, hat der Staat erfreulicherweise nicht. Das ist, denke ich, vielleicht auch ein Grund deshalb, warum die Infektionszahlen den Herbst über trotz der staatlichen Beschlüsse weiter gestiegen sind, weil halt angesetzt worden ist an diesem privaten Bereich, wo sich relativ wenig durchsetzen lässt.
Ja gut, da würde ich teilweise auch zustimmen, weil man ja auch sieht, dass ja da so ein bisschen das Modell China, also gerade da auch das durchaus auch auf einmal bei Leuten, die ja sonst mit China nichts am Hut haben, auf einmal schon recht positiv dargestellt wird, weil da hat ja der Staat tatsächlich mehr Maßnahmen da auch einzugreifen und also in dieser Form des Staatskapitalismus, der dort ist, und das wird ja teilweise heute so so hingestellt, naja, die hätten ja dann die Pandemie besiegt. Und das hört man schon öfter raus, und da wird es halt aber auch denken, dass das Dilemma sehe ich natürlich auch, dass heute überall, ob es jetzt bei Demonstrationen oder auch bei Kneipen oder so, also auch noch, wo das möglich war bis Dezember, wo man ja teilweise noch hygienebedingt sitzen konnte, wo man dann eben die Daten abgeben musste, da ist natürlich schon ein reales Dilemma da, oder in Kinos oder so, die da waren, das sehe ich auch. Aber ich denke halt, man sollte auf der anderen Seite sagen, dass ja in dieser ganzen halben Jahr oder Dreivierteljahr auf dem anderen Gebiet, wo ja eigentlich auch, wo man ja auch denken könnte, dass ein ganz zentraler Kampfpunkt ist gegen so eine Krankheit, nämlich auf dem Gesundheitsgebiet, doch viel weniger gemacht wurde. Also dass da eben, und das wird ja jetzt teilweise auch bei dieser Impfdiskussion wieder deutlich, also bei, dass da eben längst nicht, sagen wir, so eine massive, sagen wir, Möglichkeiten geschaffen wurden, um da die Krankheit einzudämmen oder möglichst als wie eben jetzt bei diesen Maßnahmen. Also das und ich denke da, das ist halt auch ein Kritikpunkt an staatlicher Politik, den man nicht, also den man da nicht einfach hinten runterfahren lassen sollte, dass eigentlich eine massive, also wenn überhaupt, und ich denke, Medizin oder Gesundheitspolitik wäre auf jeden Fall ein Teil, sagen wir, ein Teil der Staatsapparate, wo man eben, wo man sagen kann, der relativ, also positiv ist, klar, alle sollen behandelt werden, es sollte Krankenhäuser und so für alle geben und alle also sollten das auch in Genuss dessen kommen. Und was natürlich recht positiv ist, dass jetzt bei den Alten angefangen wird, dass das natürlich auch so herausgekehrt wird, dass da mit den Impfungen, das ist tatsächlich ein positiver Moment, der, das wird jetzt auch erstmal so sehen, aber das generell natürlich, das hat sich jetzt auch bei der Impfung auch gesagt, bei anderen Sachen eben doch viel weniger eben dieser Aufbau einer, sagen wir mal, Gesundheit für alle in Mittelpunkt steht. Und ich denke, das liegt dann natürlich auch an der Schranke des Kapitalismus, weil das ja weiter auch Verwertungsbedingungen unterworfen ist, sowohl natürlich der Impfstoff, da gab es heute ja auch ein ganz gutes Interview von der Anne Jung von Medico International in der Taz, als auch natürlich andere Maßnahmen. Und ich denke, das wäre natürlich noch die andere Maßnahme, die eben gegen so eine Krankheit ist, eben Gesundheitssektor. Und da sehe ich nicht, dass da der Staat so wahnsinnig viel gemacht hat.
Ja, aber dazu hatte ich ja auch schon mal in einer meiner Repliken geschrieben gehabt, nur jetzt das Gesundheitssystem massiv aufzubauen, das ist ja nicht, auszubauen ist ja nicht eine Sache, die sich in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten machen lässt. Das ist der einfachste Teil ist davon noch, die Infrastruktur anzuschaffen. Das Schwierigere ist, die Leute auszubilden. Und eine Sache, die ich heute gerade zufällig, als ich mich hier nochmal für die Sendung vorbereitet habe, entdeckt gehabt habe, das war mir gar nicht klar gewesen. Also wir wissen ja vermutlich alle, dass die Zahl der Krankenhausbetten in den letzten Jahren abgebaut worden ist. Aber ich war völlig überrascht, als ich jetzt festgestellt habe, dass trotzdem die Zahl der Beschäftigten in den letzten Jahren stark gestiegen ist und im Moment so hoch ist, wie er nie seit 1991 war. Also das heißt, der Abbau der Krankenhausbetten kann anscheinend, anders als ich das bisher selber auch geglaubt hatte, zumindest nicht vollständig auf neoliberale Sparzwecke zurückgeführt werden, sondern es liegt anscheinend auch daran, dass dadurch, dass man heutzutage mikroinvasive OP-Methoden hat, die Leute auch nicht mehr so lange im Krankenhaus liegen müssen und man treibt heutzutage eine geringere Anzahl Betten mit einer höheren Anzahl von Personal. Also das spricht natürlich nicht dagegen, trotzdem noch einen Ausbau des Personals zu fordern und dass das Personal besser bezahlt wird und die Arbeitszeit verkürzt wird und so weiter. Aber auch das, glaube ich, muss bei dem Bild berücksichtigt werden.
Ja, zumindest werden immer wieder, auch in Hamburg ist ja auch so ein Fall, das kommt jetzt halt ein bisschen mehr in der Presse, das ist eigentlich ständig gewesen, aber ist halt jetzt, wird jetzt bemerkenswert und wird auch medial eher beobachtet, dass auch natürlich Krankenhäuser geschlossen werden. Ja. Und es gibt jetzt auch so eine linkssozialdemokratische Initiative, ich glaube, es sind aus aus in Berlin sind die ziemlich stark, Gemeinschaft und Bürgerhand heißen die. Ich glaube, die sind so eine Attac-Ausgründung oder Attac irgendwie angesiedelt und die jetzt da dagegen vorgehen. Ich weiß da auch nicht so recht, wie es das politisch einordnen soll, aber auf jeden Fall ist es stimmt natürlich dieser Wandel des Gesundheitssystems und dass das Personal fehlt. Andererseits ist natürlich, und das finde ich ja auch eher positiv, was ja auch gerade von dieser Bewegung wie Care Revolution gefordert wird, dass einfach der Stellenwert von Gesundheit und Pflege, also nicht nur Gesundheit im Sinne von jetzt Behandlungen von Corona oder so, sondern Gesundheit, also der ganze Care-Bereich fängt ja viel früher an, dass der einfach eine größere Bedeutung erfährt. Und das war ja auch eine lange Kampf auch von Feministinnen zum Beispiel, weil es ja früher so war, also noch was heißt früher, noch vor einigen Jahren, da war natürlich Opel, wenn Opel geschlossen wurde, das war eine ganz andere Bedeutung, als wenn Schlecker geschlossen wurde. Und da gab es ja schon den Begriff der Schleckerfrauen so ein bisschen abwertend, also das eine war halt ein Frauenberuf und genauso waren auch diese ganzen Care-Bereiche, also diese ganze Bereich von Pflege und so, längst nicht diese Bedeutung und das beginnt sich zu ändern und das war also durchaus, wenn es viele auch nicht sehen, so auch ein Erfolg von linker oder feministischer Diskussion oder eben auch dieser Initiative Care Revolution, die ist ja vor, ich glaube, 6, 7 Jahren, hat dieses Jahr gegründet, die gibt es auch heute noch, hat jetzt natürlich nicht mehr so einen großen Stellenwert, aber das wird natürlich auch mittlerweile auch von, im kapitalistischen Sinne umgeformt, das müsste man natürlich genauer analysieren und ich denke, damit hängt das natürlich auch zusammen, dass es heute eine neue, also so eine Neubewertung dessen gibt, aber ich denke, es sollte eigentlich auch von einer linken Debatte eben gesagt werden, okay, klar, es kennen, wird gesagt, es kennen Bereiche, ganz viele Bereiche von Industrie oder so, Changes und vieles andere auch schließen. Das ist natürlich klar, dass die ganzen Angestellten, die es da gibt, da kann man nicht einfach sagen, und die Register, ja, die werden jetzt alle im Care-Bereich gehen, sondern es gäbe natürlich Möglichkeiten und Angebote, dass die natürlich auch was anderes machen können und wollen. Also ich denke, es ist nicht generell so, dass man halt dass es da nicht genug Personal gäbe und so, sondern klar, das wäre natürlich eine Frage einer grundlegenden Umgestaltung. Aber klar, das sind natürlich Sachen für eine Linke, die diese Machtposition, also keine Machtposition hat. Also ich meine, es sind keine gesellschaftliche, ist das natürlich alles ein bisschen schwierig zu diskutieren. Und also, wenn es dann auch so eine reine Realpolitik ist, die dann so, ist es dann natürlich viel schwieriger. Aber zumindest, wie gesagt, die Leute da von Hände weg von Wedding haben sich ja in dieses Wahlkreis auch begeben und haben dann halt diesen Katalog auch gemacht, konkret unter Corona-Bedingungen. Dafür einen Stadtteil und haben da auch diese so eine konkrete Maßnahme für so eine Stadtteilgesundheit auch ausgearbeitet und haben das also durchaus auch so benannt, also relativ kleinteilige mit kleinen Schritten und also auch also machbar und ich finde, es ist auch jetzt nicht verwerflich oder so, auch für Leute, die jetzt keine Politikberatung irgendwie irgendwelche Parteien machen, dass wir so also für eine gesellschaftliche Sache durchaus sowas aufstellt und dann auch ein bisschen wegkommt von der Frage der staatlichen Maßnahmen, dass man da auch sich selber ermächtigt und sagt, hier, wir haben eigene Vorschläge, wir haben auch was so in der, was in Teilen der Bevölkerung auch diskutiert und gewünscht wird und fordern das und stellen dann Forderungen. Das finde ich halt auch gut, um da ein bisschen wegzukommen von dieser Sache mit den zu gucken, weil, ob der Staat gut oder nicht gut reagiert. Und genau, und dieses Überwachungsthema, was da angesprochen wird, das sehe ich jetzt auch, aber da finde ich es halt auch ein großes Dilemma, weil ich von vielen Leuten gehört hatte, auch von Linken und so, die bisher nie Daten abgeben wollten, die es dann bereit erklärt hatten. Also ja, und es ist auf jeden Fall ein reales Dilemma, das man auch benennen muss, denke
ich. Ich habe das Gefühl, wir kommen einem der Kerne oder eurer Diskurses näher, indem wir folgende Frage aus unserem Fragenkatalog vielleicht erstellen. Ich bin jetzt einfach mal so schlecht. Welche Entität sollte welche Maßnahmen treffen und bestimmen, über wen und wieso?
Es wäre das die Frage, was man sich wünscht oder wie es jetzt realpolitisch ist. Ist meine,
also Realpolitik interessiert mich in dem Fall gerade nicht, sondern ich habe das Gefühl, dass sehr viel von euren Kritiken auch aus einer Idee davon kommen und auch an der Kritik aneinander, aus einer Idee davon, wer eigentlich welche Maßnahmen treffen darf und warum und warum, wie sich das rechtfertigt. Und ich glaube, deswegen würde mich diese Frage interessieren. Und Peter, wenn das geht, ich will damit gar nicht mega jetzt übergriffig sein oder so, aber es ist gut, wenn du dich auch ein bisschen kürzer fassen könntest, damit wir so in ein Gespräch reinkommen.
Okay.
fühlt sich für mich gerade so ein bisschen wie so ein Diskutieren, dass man die aufpasst.
Ja, zu deiner Frage nach der Entität. Ich würde, glaube ich, schon sagen, unter den gesellschaftlichen Verhältnissen und unter den Kräfteverhältnissen, die wir im Moment und seit Jahrzehnten haben, ist die Entität, die letztlich im großen Maßstab in der Lage ist, Sinnvolles oder Schädliches zu machen, der Staat und alles, was selbst organisiert von linken Basisinitiativen gemacht wird, kann bestenfalls eine Idee davon sein, wie es auch im gesellschaftlichen Maßstab anders gemacht werden könnte, die vielleicht Leute anspricht, sich perspektivisch zu organisieren und irgendwann andere gesellschaftliche Verhältnisse hinzubekommen. Aber in der Situation, wo schnell auf eine neue Erscheinung, also im vorliegenden Fall auf die Pandemie reagiert werden muss, glaube ich, ist schon die vorrangige Frage, welche staatlichen Maßnahmen sind sinnvoll und sind nicht sinnvoll. Und selbst ohne diesen Zeitdruck einer neuen Pandemie würde ich sagen, auch bei einer ganz banalen Sache ist mir ein Kapitalismus mit Straßenverkehrsordnung lieber als ein Kapitalismus ohne Straßenverkehrsordnung. Und insofern bin ich da, glaube ich, nicht so, habe ich nicht so das Problem damit, dass der Staat der Akteur da drin ist.
Ja, da ist auch
so. Kann ich da kurz eine kurze Nachfrage stellen? Ja. Das heißt, für dich ist der Staat das Gegenstück zum Kapitalismus, der Staat etwas, was den Kapitalismus eindämmt, oder in Schranken hält?
Der Staat ist beides. Der Staat ist zum einen da, ihn den Kapitalismus, die kapitalistische Produktionsweise gegen etwaigen Widerstand zu verteidigen. Er ist aber auch dazu da, Dinge, die in kapitalistische Autonomie nicht funktionieren, die aber trotzdem notwendig sind und auch unter kapitalistischen Bedingungen notwendig sind, irgendwie auf die Reihe zu kriegen.
Ja, ich würde da, also ich würde da gar nicht so 100% widersprechen. Also es ist auf jeden Fall so, dass der Staat mehr ist als nur, wie das manche so vulgär marxistisch oder so gesehen haben, nur ein Ausschuss des Kapitals, sondern er ist natürlich mehr. Das könnte man auch sagen, ideeller Gesamtkapitalist, aber er ist natürlich auch so weit, dass natürlich auch Kämpfe oder Bewegungen, Kämpfe ist ja vielleicht auch zu viel gesagt, da auch eingeschrieben werden. Gerade natürlich auch, was jetzt Detlef George hier als mit Verkehrsordnung nennt, das sind ja bestimmte Regulierungen und Regularien oder Reformen, die ja teilweise auch wenn sie so banal sind und für die radikale Linke teilweise gar nicht zur Bedeutung haben, aber auch Erfolge von Kämpfen sind, zum Beispiel selbst von den Gewerkschaften und so. Also das trägt sich ja dort auch ein. Und ich denke aber auch schon, dass es gerade ja auch gezeigt hat, selbst unter diesen sehr schlechten Bedingungen für eine radikale Linke, die es ja heute gibt, dass da durchaus, gerade so auf einer Stadtteilebene und so, da war halt nicht nur Wedding, es gibt auch andere Bereiche, wo durchaus so eine eigenständige Praxis auch war, eine kleine Praxis, aber nur, was ich jetzt kurz machen, also zur Stichwort Covid-19, das ist so ein Portal, das kann man auch noch sehen, aus Österreich, wo halt auch so Sachen auch so ein bisschen über verschiedenen Ländern aufgenommen wurden, wo sich Leute organisierten, auch im Care-Bereich und so, oder auch eben jetzt erst recht so ein kleines Bündnis, das ist so im März, im April gefunden hat, wo die Leute dann auch gesagt haben, hier, jetzt können wir uns auch weniger treffen. Es bezog sich ja auch auf so Treffen, dass da weniger möglich war, wie machen wir das jetzt und eben auch in verschiedenen Stadtteilen. Also ich denke, jetzt wird es schon ganz stark, auch selbst unter diesen schlechten Bedingungen für eine Emanzipationslinke immer auch betonen, dass es selbst da Sachen gibt und dass man das auch, dass das oft nicht kaum erwähnt wird oder nicht wahrgenommen wird, aber dass man das durchaus sehen muss und dass ist das natürlich dann auch teilweise solche Sachen auch in staatliches Handeln einschreibt, wenn es einen gewissen Einfluss kriegt und so. Also dass die sogenannte Verkehrsordnung ist jetzt kein Geschenk des Staates.
glaube, ich würde vorschlagen, eine kurze Musikpause zu machen, dass wir quasi einmal kurz nachdenken können, was gesagt wurde, und dann nach der Musik einfach weiter darüber zu diskutieren, was eine linke Corona-Kritik sein könnte. Und mir sind auf jeden Fall noch einige Fragen offen. Und ich glaube, da können wir vielleicht dann einfach nach der Musik weitermachen. Schnecke, du hattest Songs, die passend sind?
Naja, passend weiß ich jetzt auch nicht so genau.
Ein gutes Song.
Gutes Song. Genau, und zwar Stussy and the Banshees, Face to Face. Versuch das mal hier jetzt.
Genau, mach gerne so zwei Songs, dann haben wir ein bisschen länger was.
Okay. Ja, liebe Hörig, wir haben schon mitgekriegt, oder ich habe es auch gemerkt, dass mit der Musik funktioniert halb gut. Aber so ist es nun mal in dieser Realität, in der wir alle zu Hause sind. Und deswegen hören wir jetzt einen Teil von Bela Lugosi's Death.